Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Und beginnen wollen wir die heutige Sendung mit einer Sensation. So zumindest wurde die Präsentation eines Fundes von der Stadt Frankfurt am Main angekündigt für heute Mittag. Da war die Pressekonferenz und was dort gezeigt werden sollte, das wurde vorher nicht verraten. Nur so viel. Bei archäologischen Grabungsarbeiten auf dem Frankfurter Stadtgebiet sei ein Objekt freigelegt worden, das, so hieß es in der Pressemeldung wörtlich, maßgeblich dazu beitragen wird, die Wissenschaft auch auf internationaler Ebene auf den Kopf zu stellen. Unser Kulturreporter Wladimir Balzer hat bei der Pressekonferenz zugehört. Was ist denn da genau gefunden worden?
Also ein wirklich kleines Objekt. Ja. Wir reden von 3,5 cm, ein Amulett, also ein Anhänger, darin eine kleine silberne Schriftrolle, gut versteckt und über die Jahrhunderte bewahrt. Darauf wiederum eine Gravur mit einem christlichen Text. Und jetzt kommt es, die Forscher konnten diese Schriftrolle auf das 3. Jahrhundert datieren, Mitte des 3. Jahrhunderts. Das heißt also, sie ist etwa 1800 Jahre alt. Und damit ist dieses Amulett und diese Schriftrolle das älteste authentische christliche Zeugnis nördlich der Alpen und das älteste christliche Objekt Deutschlands. Ein Mann trug es um den Hals. Mark Josef, der Oberbürgermeister von Frankfurt, freut sich natürlich sehr über diesen Fund. Und man merkte natürlich auch heute schon, Doris, Sie haben es schon erwähnt, ein großer Auflauf, eine große Aufmerksamkeit, die die Stadt Frankfurt da auf sich ziehen wollte.
Was wir Ihnen heute vorstellen, ist zwar in der Größe sehr klein, aber in der Bedeutung umso wesentlicher, weil es ein Stück weit die christliche Geschichtsschreibung verändern wird.
Ja, großer Anspruch, hoher Anspruch, würde ich sagen. Ne?
Also die Geschichte muss jetzt umgeschrieben werden, oder wie ist die Bedeutung, wie ist das
einzuordnen? So weit würde ich nicht gehen, aber es ist tatsächlich das älteste christliche Zeugnis, das wir jetzt von dem Gebiet kennen, was heute Deutschland ist, und ist, sagen wir, sehr früh schon, auch für damalige Verhältnisse, waren also offenbar die ersten Christen hier. Damals war das Christentum ja weit entfernt von einer Weltreligion, hatte die ersten Protagonisten, also genau dort, wo heute Frankfurt am Main ist. Man könnte jetzt sagen, okay, der erste Christ hierzulande war ein Frankfurter, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil Frankfurt ja damals noch gar nicht existiert hat. Aber die vorherigen Funde, die es bisher gab, die waren etwa 50 bis 100 Jahre später. Also das Christentum ist deutlich älter in Deutschland, als viele bisher vermutet haben. Diese Inschrift ist ganz interessant. Einer der beteiligten Forscher ist Markus Scholz von der Uni Frankfurt. Der las heute den Text auf Latein und es wirkte so, vielleicht hören wir kurz mal rein, wie eine Liturgie fast schon.
In nomine Sancti Titi, Hagios, Hagios, Hagios. In nomine Jesu Christu Dei Filii.
Also im Namen des heiligen Titus, heilig, 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 im Namen Jesu Christi, Gottes Sohn, der Herr der Welt, da geht es dann so weiter, widersetzt sich allen Rückschlägen, der Gott gewährt dem Wohlbefinden Eintritt. Und ich überspringe jetzt mal ein paar von diesen 18 Zeilen. Am Ende heißt es dann, die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen und jede Zunge bekenne sich zu Jesus Christus. Und was auffällt bei diesem Text, er ist nur in Latein. Damals war es oft noch so, dass es so eine Mischung gab aus Griechisch, Hebräisch und Latein, hier also nur Latein. Und es ist eben rein christlich. Damals war es ebenso eher sozusagen üblich, dass andere Religionen miterwähnt wurden, in diesem Fall nicht. Und man muss dazu sagen, dass es schon eines gewissen Mutes bedurfte, damals mit so einem Amulett da durch die Gegend zu laufen. Das war schon zu damals im 3. Jahrhundert was Besonderes und durchaus was Rebellisches, sich so eindeutig zum Christentum zu bekennen.
Also ein mutiger Vorfahre der Frankfurter sozusagen.
Ja, kann man wohl sagen, ja.
Ich stelle mir das ganz schwierig vor, denn das ist ja so klein. Wie haben die das denn lesen können überhaupt?
Sie haben es mit Computertomographie lesen können. Diese Silberfolie war nicht mehr rauszuholen. Wenn man die jetzt tatsächlich physisch rausgeholt hätte, wäre sie einfach zerbrochen. Das war monatelange, eigentlich sogar jahrelange Arbeit. 2018 ist das schon gefunden worden. Dann haben sie es lange untersucht, versteckt gehalten, geheim gehalten und jetzt eben an die Öffentlichkeit gebracht.
Vielen Dank, Wladimir Balzer. In Frankfurt wurde heute der älteste christliche Fund nördlich der Alpen präsentiert. Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein, so hatte Denis Yücel vor 2,5 Jahren seinen Rücktritt als Präsident der Deutschen Schriftstellervereinigung PEN begründet. Er hatte sich zuvor für massive Waffenlieferungen und eine Flugverbotszone für die Ukraine ausgesprochen, wofür er im Verband heftig kritisiert worden war. Dennis Yücel und mehrere andere Mitglieder gründeten daraufhin den PEN Berlin. Doch der ist jetzt auch schon wieder in eine möglicherweise existenzielle Krise geraten. Auslöser war diesmal eine Resolution zum Krieg in Gaza, die bei einer digitalen Mitgliederversammlung am Sonntag verabschiedet werden sollte. Es kam zu einem Kompromiss, doch einige Mitglieder konnten damit offenbar nicht leben und traten aus dem PEN Berlin. Dann ein offener Brief, Anschuldigungen, Vorwürfe. Was ist da eigentlich los? Das habe ich Carsten Huck aus unserer Literaturredaktion gefragt.
Es wurde der Antrag gestellt, eine Petition zu verfassen für den Schutz von SchriftstellerInnen und JournalistInnen im aktuellen Nahostkonflikt. Dann wurde heftig diskutiert über diese Petition. Es gab Mitglieder des PEN Berlin, die sagten, nee, das geht so nicht, weil da ist überhaupt nicht das Leid jetzt auch der Israelis berücksichtigt. Und dann gab es andere, die gesagt haben, ja, dann versuchen wir das jetzt irgendwie aufzunehmen. Es gab dann einen Kompromiss, der dann aber denjenigen, die diesen Antrag gestellt hatten, zu weich war. Und die haben dann in einem offenen Brief in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht, heute ihren Austritt aus dem PEN Berlin erklärt und haben der Führung vorgeworfen, das PEN Berlin ein Trümmerfeld zu hinterlassen und dass der Sprecher Dennis Yücel mit einer Kamarilla aus Vertrauensleuten diesen PEN dominiere, intellektuell überfordert und historisch uninformiert sei.
Wie existenzgefährdend ist das denn jetzt für den PEN Berlin? Droht der sich quasi selbst zu zerlegen?
Nein, ich glaube nicht. Das ist eine Wahrnehmung vor allen Dingen derjenigen, die jetzt eine heiße Geschichte haben wollen. Der PEN Berlin hat um die 750 Mitglieder. Und in dieser virtuellen Versammlung waren, 80 und 80, also irgendwie etwas über 160. Das heißt, nicht einmal ein Drittel. Und die haben sich jetzt ordentlich gezofft und da sind einige jetzt ausgetreten. Ich glaube aber, der PEN Berlin, der ja in den letzten Jahren auch gute Arbeit gemacht hat, ja, der diese wunderbare Veranstaltung im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gemacht hat, also diese Vortragsveranstaltungen zur Meinungsfreiheit, der auf der Buchmesse immer wieder Podiumsgespräche zu aktuellen Themen, zur Demokratie und Debattenkultur initiiert hat, das macht der gut. Und da werden die auch weitermachen. Also es gibt genügend Mitglieder, die diese Arbeit weiterhin tragen, die nicht austreten und die sich nicht in diesen Eitelkeiten irgendwie verlieren. Denn natürlich ist so ein Konflikt, eine Resolution, da geht es auch um Eitelkeiten unterschiedlicher Mitglieder, die einfach glauben, sie müssen ihre Meinung jetzt den anderen oktuieren, sie haben die Wahrheit und andere, die sich genauso dagegen wehren und sich aufblasen. Vielleicht hat es ihn ein wenig beschädigt, aber man könnte auch sagen, es ist eine lebhafte Debattenkultur. Es wird in PEN Berlin nicht an die Existenz gehen.
Vor ein paar Jahren war es die Ukraine, jetzt Gaza. Liegt es denn an den von Ihnen genannten Eitelkeiten, dass sich Schriftstellerverbände wie der PEN Berlin jetzt in der aktuellen politischen Lage so schwer tun?
Einerseits ja, andererseits liegt es aber auch an der Gesamtverfasstheit der Gesellschaft. Also wir erleben das ja in jeder Talkrunde, wir erleben das in den Medien und auf den Straßen. Die Debattenkultur ist aufgeheizt. Also da ist es ganz schwierig, kompromissbereit zu sein oder eben eine Dialogform zu finden, wo man auf Verständigung hin spricht, sondern es geht vor allen Dingen im Moment ja häufig darum, Recht zu haben. Und das ist das Grundproblem, dass sich das im PEN Berlin auch spiegelt. Überrascht mich wenig. Also der PEN Berlin hat viele Mitglieder auch, die einen Hintergrund haben, einen arabischen Hintergrund und die natürlich über ganz andere Erfahrungen und Kontakte auch verfügen. Genauso gibt es wiederum Autoren, die Israel gut kennen und es von dort aus auch sehen. Und es ist ganz klar, dass die gegeneinander rasseln, was aber schade ist, denn gerade der PEN ist ja ein Forum, wo es um die freie Meinungsäußerung geht und das gute Einvernehmen und das Miteinanderreden. Also im Grunde wäre das der Ort, wo auch diese unterschiedlichen Fraktionen einfach mal runterkommen müssten und sagen, okay, dann entwickeln wir jetzt mal eine Vision. Stattdessen werden da die verbalen Messer gewetzt.
Carsten Huck war das aus unserer Literaturredaktion über die aktuelle Krise beim PEN Berlin. Manche waren doch ein wenig erschrocken, als die Gewinnerin eines wichtigen Literaturpreises in Japan Anfang dieses Jahres zugegeben hat, künstliche Intelligenz habe an ihrem Roman kräftig mitgeschrieben. Die sogenannte generative KI schreibt nicht nur offenbar mit bei manchen Romanen, ständig ist sie auf Materialsuche im Internet und liefert Userinnen und Usern wie gewünscht Texte, Töne oder auch Bilder. Eine Entwicklung, die Kulturschaffenden inzwischen weltweit große Sorgen macht. Manche klagen sogar gegen die KI-Konzerne, weil sich die künstliche Intelligenz aus dem Internet bedient und ihre kreative Leistungen womöglich einfach verwendet hat, ohne zu fragen und ohne zu zahlen. Wie kann sich die Kreativbranche dagegen wehren? Darum unter anderem ist es gestern und heute bei einem Symposium in Darmstadt gegangen und Ludger Fittkau war vor uns dort.
Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft der kreativen Klasse. Die besteht aus Künstlerinnen und Künstlern, Wissenschaftlern oder auch Journalistinnen. Die Schriftstellerin Nina George, die die Tagung in Darmstadt als Fellow der dortigen Technischen Universität maßgeblich organisiert hat, beschreibt den Zynismus, mit dem Internetkonzerne die Enteignung des geistigen Eigentums der Kreativen durch generative KI betrieben.
Ich muss gerade an diese Microsoft-Frau denken, deren Namen ich nicht sage, auf einer anderen Veranstaltung, der Svetlana Jakel ziemlich genau vorrechnete. Svetlana Jakel ist vom Kombinat Rot-Weiß, Illustratorin, und die hat vorgerechnet, wenn diese generierenden Technologien, sei es nun Videosprache, Text, Bild. Es geht nicht nur darum, das eine zu ersetzen und zu minimieren, es geht auch darum, dann gibt es kein Catering, dann gibt es keine Visagistin bei einem Film, da gibt es keinen Komponisten, keinen Schnitt, keine Technik, niemand, der hinfährt, niemand, der Brötchen schmiert, niemand, der am Ende Steuern zahlt, niemand, wo eine Kaufkraft entsteht, wo die KSK-Einzahlungen sinken, wo die Altersvorsorgen sinken, wo plötzlich hat man ein soziales Rentenproblem, Altersarmut, Arbeitslosigkeit und darum geht es. Microsoft-Frau so, na, das würde ich jetzt aber so irgendwie nicht so irgendwie miteinander und außerdem manchmal ist ja auch Empowerment through pain. Empowerment through pain.
Der Schmerz, der dann zum Handeln zwinge. Handeln wollen die Kreativen, die durch ChatGPT und andere Modelle generativer KI in ihrer Existenz bedroht sind. Aber dieses Handeln sieht anders aus, als die Internet-Tech-Konzerne sich das wohl wünschen. Das war Konsens bei der Darmstädter Konferenz, der in den kommenden Wochen auch noch eine gemeinsame Erklärung folgen soll. Gehandelt werden soll etwa durch Musterklagen gegen Text- oder Tonraub im Internet, wie die vor wenigen Wochen eingereichte Klage der Musikverwertungsgesellschaft GEMA gegen OpenAI, die Firma hinter ChatGPT. Gehandelt werden soll aber auch durch Lizenzvereinbarungen mit Firmen, die KI-Anwendungen mit Inhalten von Kreativen im Internet entwickeln. Diesen Weg geht gerade die Verwertungsgesellschaft Wort, in der neben Schriftstellerinnen und Schriftstellern etwa auch Journalisten und Verlage organisiert sind. Gehandelt werden soll aber auch dadurch, dass die Kreativen in der Öffentlichkeit deutlich machen, warum sich ihre Arbeit grundlegend unterscheidet von automatisch generierten Texten, Bildern oder Songs. Claudia Hamm, Übersetzerin, Autorin und Dramaturgin, schildert bei der Veranstaltung das, was sie ihr tägliches Brot nannte. Die Suche nach dem richtigen Wort sieht bei ihr anders aus als etwa bei ChatGPT.
Ich recherchiere, also ich suche nach dem richtigen Wort auch durch Recherche. Ich suche nach dem richtigen Wort durch logisches Denken, durch einen Versuch, Argumentationen aufzubauen. Ich habe ein bestimmtes Handwerkszeug, wie ich Grammatik dafür benutze. Es gibt diesen wunderschönen Satz von Joan Didion: All I know about grammar is its infinite power. Wie ich einen Satz baue, entscheidet ganz, ganz stark über die Emotion, die jemand hat, über die Aufmerksamkeit, die gelenkt wird und so weiter. Wie Rhetorik funktioniert, also das weiß jeder, das geht schon in Richtung politische Kommunikation.
Renke Siems arbeitet im Wissenschafts- und Kunstministerium von Baden-Württemberg zum Thema Digitalisierung. Er betonte in seinem Beitrag die spezielle Machtform, auf die Internetkonzerne mit der generativen KI seiner Meinung nach abzielen.
Es geht um Macht. Jemand sagte mal so ungefähr, ich kann es nur so grob zitieren, naja, die Grundidee dieser Art von KI ist, den wohlhabenden Zugang zu Kompetenzen und Fähigkeiten zu sichern und gleichzeitig den Kompetenten und Fähigkeiten den Zugang zum Wohlstand zu vermeiden. Und das ist genau etwas, was da ist. Es ist eine komplette Hierarchisierung, in dem ein bestimmtes technisches Paradigma sich verbindet mit Plattformökonomie.
Letztlich, so der Tenor der Darmstädter Tagung, müsse eine strenge Regulierung generativer KI her, um die kreative Klasse zu retten. Nicht nur um ihrer selbst willen, sondern weil sie das Salz in der Suppe demokratischer Gesellschaften ist.
Künstliche Intelligenz und kreatives Schreiben über ein Symposium in Darmstadt, berichtete unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau. In Georgien, da protestieren seit 2 Wochen schon jede Nacht tausende Menschen gegen die prorussische Regierung. Eine Regierung, die alle Vorwürfe der Wahlfälschung an sich abprallen lässt und die Protestierenden mit brutaler Gewalt und durch Festnahmen von der Straße holen will. Doch die Menschen lassen sich nicht einschüchtern. Mareike Wenzel, die seit Jahren für und mit Kindern und Jugendlichen in Georgien Theater macht, berichtete im Deutschlandfunk Kultur, wie sie die aktuelle Situation erlebt.
Manche Kinder haben selber Erfahrungen in der Familie, wo die Eltern auf Demonstrationen gehen und Angst da ist. Manche haben erlebt, dass Nachbarn verhaftet wurden oder sie sehen die Bilder am Fernsehen, es wird öffentlich zugesprochen, die haben einfach auch Angst. Mama, gehst du auf eine Demo, wirst du verhaftet heute? Manche Schulen streiken ja auch. Die Debatten gehen halt auch in die Schule rein. Und viele Kinder, gerade die Jugendlichen, sind natürlich auch aufgewachsen mit der Idee, Georgien nähert sich Europa an und ist irgendwann mal Europa. Und das ist halt auch für viele der letzte Tropfen, an dem man sich festgehalten hat. Und das wird ihnen jetzt gerade genommen. Deswegen ist auch gerade die Jugend so wütend. Für viele ist halt auch der Traum, in Europa mal zu studieren, wie die Eltern es machen konnten vielleicht noch. Das wird ihnen gerade alles genommen. Und der Blick ist halt jetzt in Russland und das möchte keiner.
Seit Anfang 2023 ist es in Georgien zu mehreren Protestwellen schon gekommen gegen die Politik der Regierungspartei Georgischer Traum, eine Partei, die zunehmend prorussisch und EU-feindlich agiert. Gibt es denn noch viele Menschen in Georgien, die für diese Regierung sind? Das habe ich Saal Andronikaschwili vom Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung gefragt. Kann man also von einer gespaltenen, polarisierten Gesellschaft sprechen, nach dem Motto, die Alten verehren noch Stalin, die Jungen wollen nach Europa?
Die Polarisierung der Gesellschaft gehört zu den wichtigsten Propagandanarrative dieser Regierung. Die Gesellschaft ist nicht gespalten gegen die Menschen, die heute auf den Straßen von Tbilisi und anderen Städten stehen, kämpft die Regierung mit brachialen Gewalt. Das sind nicht die anderen Menschen, das ist die Regierung, die das macht. Dennoch hat die Regierung natürlich Unterstützer. Wenn die Wahlen frei und fair gewesen wären, hätte die Regierung ungefähr 30-35% Unterstützung bekommen. Das sind 3 Gruppen der Menschen. Das sind zum Teil die, die im staatlichen Bereich und im öffentlichen Dienst beschäftigt sind und direkt von der Regierung abhängig sind. Das sind aber, und wahrscheinlich diese meinen sie, wertekonservative Menschen, Anhänger der Kirche und außerdem sind es die Menschen, zum Teil der älteren Generation, nicht unbedingt die Stalinisten, aber die ebenfalls befürchten, dass Europa ihre Traditionen kaputt macht.
Ich habe gehört, dass viele Theater- und Kulturbetriebe zurzeit streiken und auch Kulturschaffende eingeschüchtert werden. Steht denn die Kultur an der Spitze dieser aktuellen Proteste?
Sie ist mit dabei. Sie ist natürlich an der vordersten Front. Ich würde aber nicht sagen, dass die Kultur an der Spitze dieser Proteste steht. Sie haben recht, Theaterstreikerin, 2 Dichter wurden festgenommen, Svyat Radjani und Tornike Celice, Schauspieler, Schriftsteller sind sehr aktiv, weil sie wissen, wenn die Regierung sich durchsetzt, ist es aus mit Freiheit der Kunst, mit der Freiheit der Wissenschaft. Das wird in Georgien es nicht mehr geben. Aber es geht, wenn wir über die Kultur sprechen, nicht nur darum, sondern auch um die Verwischung der Grenzen sozusagen zwischen Politik und Kultur. Die Politik wird selbst sozusagen ein Teil der Kunstperformance, wenn man so will. Die Kunst wird sehr politisch einerseits, aber andererseits geht es um Kultur als Grundordnung. Ja, also was die Menschen in Georgien heute verteidigen, ist demokratische und europäische Grundordnung und um die Kultur. Um diese Kulturentscheidung.
Sie haben schon angesprochen, der Dichter Svyat Radjani ist Anfang Dezember von Polizisten krankenhausreif geschlagen worden. Ein brutaler Einschüchterungsversuch. Anscheinend hat es die Regierung aber auf die Kulturleute auch abgesehen, oder?
Das ist durchaus wahr. Und wie gesagt, er ist nicht der Einzige, der Opfer der Polizeigewalt wurde, weil die Regierung natürlich weiß, wenn es ihr gelingt, diese Menschen runterzukriegen, dann dann bricht eine wichtige Stimme in Georgien weg. Das ist der Regierung aber bis jetzt nicht gelungen. Und vielleicht muss man dazu auch noch sagen, dass dieser ganze Terror, der jetzt die Regierung ausbreitet gegen die Menschen in Georgien, fing im Kulturbereich an. Kultur war der erste Bereich der georgischen Gesellschaft, der von der Regierung angegriffen wurde, und zwar bereits 2018. Das waren die ersten Zeichen, die zur heutigen Situation geführt haben.
Der Legende nach soll der Schutzpatron, der heilige Georg, die Georgier von einem tyrannischen Drachen befreit haben. Und bei den Protesten jetzt, da könnte man beim Drachen natürlich an Russland denken. Was muss denn aus Ihrer Sicht jetzt passieren, damit die Proteste zum Erfolg führen?
Auf jeden Fall das Durchhaltevermögen. Sie haben den heiligen Georg angesprochen, der steht auf dem zentralen Platz in Georgien, auf dem Freiheitsplatz. Die Statue des heiligen Georg, die eigentlich auch diesen Kampf gegen das Böse und auch gegen das politische Böse mehr oder weniger symbolisiert. Und das ist ein sehr beliebtes politisches Symbol auch im Rahmen dieser heutigen Proteste. Also die Menschen brauchen jetzt aber weniger die Lanze sozusagen des heiligen Georg, sondern eher Durchhaltevermögen, weil es sind friedliche Proteste. Es geht nicht mal um den Machtwechsel, sondern das, was sie erreichen wollen. Sie wollen friedlich die Neuwahlen von dieser Regierung erzwingen. Und dazu brauchen sie die starke Unterstützung der Europäischen Union. Ja, und zumindest ist es bis jetzt nicht so viel von dieser Seite gekommen. Es sind zwar viele Solidaritätsbekundungen, insbesondere von den europäischen Parlamentariern, auch von den Mitgliedern des Deutschen Bundestags. Aber der erste Regierungschef, der etwas getan hat, war heute gerade Emmanuel Macron, der französische Präsident. Der hat sich mit Ivanischvili, also diesem Schattenlenker Georgiens, in Verbindung gesetzt und sozusagen die Sorge der Europäischen Union ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht. Ja, und ich finde auf jeden Fall, dass dieser doppelte Druck, also die Massendemonstrationen in Georgien, aber auch die Unterstützung von außen, Unterstützung der Partner Georgiens, also der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten, die Regierung in der Tat dazu bewegen kann, die Neuwahlen anzuordnen.
Das war Saal Andronikaschwili vom Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Enes Eidel.
Der Theaterregisseur und Intendant des Main-Franken-Theaters in Würzburg, Markus Trabusch, steht schon länger in der Kritik. Jetzt fordern mehrere Gewerkschaften seinen Rücktritt. Sie werfen ihm unter anderem Ableismus vor, also Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben die Gewerkschaften Verdi, Unisono und die Bühnengewerkschaft GdBA, Trabusch habe das Verhalten eines Zuschauers mit Behinderung als massive Störung bezeichnet. Und er habe vorgeschlagen, für Menschen mit Behinderung Sondervorstellungen anzubieten. Das sei inakzeptabel und das Gegenteil von Inklusion, so die Gewerkschaften. Kritik gibt es auch am Führungsstil von Markus Trabusch, der von Theaterschaffenden als autoritär und wenig wertschätzend beschrieben wurde. Die Gewerkschaften fordern daher einen personellen Neuanfang am Main-Franken-Theater, denn künstlerische Arbeit dürfe nicht in einem toxischen Umfeld stattfinden. Der Vertrag von Markus Trabusch läuft eigentlich noch anderthalb Jahre. Auf eine Verlängerung seines Vertrags hatte er bereits vor einigen Monaten verzichtet. Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen dürfen weiterhin auch am Sonntag öffnen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Vor 5 Jahren hatte Nordrhein-Westfalen die Sonntagsöffnung erlaubt, da Bibliotheken vergleichbar seien mit anderen Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel Museen und Theater, die ja auch am Sonntag öffnen dürfen. Dagegen hatte die Gewerkschaft Verdi geklagt, war damit aber bereits vor einem Gericht in NRW gescheitert. Daraufhin zog Verdi vor das Bundesverwaltungsgericht, das die Klage jetzt auch abgewiesen hat. In fast allen anderen Bundesländern dürfen Bibliotheken am Sonntag nicht öffnen. Der Deutsche Bibliotheksverband kritisiert das schon länger und fordert, das Bundesarbeitszeitgesetz zu ändern, damit Büchereien in ganz Deutschland auch am Sonntag öffnen dürfen, wenn sie das wollen. Liebesbriefe von Albert Einstein an seine Freundin und spätere erste Ehefrau Mileva Maric, die wurden heute in London versteigert, für umgerechnet über 500.000 Euro. In den Briefen geht es um Persönliches, aber auch um die Wissenschaft. Mileva Maric hatte selbst Mathe und Physik studiert, als eine der ersten Frauen in Deutschland. In seinen Briefen an sie schrieb Einstein unter anderem auch über die Relativitätstheorie, so Thomas Wenning vom Londoner Auktionshaus Christie's.
Es ist interessant, dass er sie als Wissenschaftlerin respektiert. Sie haben zusammen studiert, seine Theorien diskutiert. Es ist unklar, wie viel sie dazu beigetragen hat. Aber manchmal sprach Einstein über unsere Ideen zur Relativität, als sei es ein gemeinsames Projekt. Er verstand sie als ebenbürtig.
Das zeigen laut Christie's die Liebesbriefe von Albert Einstein an Mileva Maric, die heute in London versteigert wurden.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Wiederwahl von Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.